Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Meistens sind Kinder betroffen, weil sie neugierig sind. Die wollen dann wissen, was liegt da eigentlich? Irgendwas in einer auffälligen Farbe oder Form. Und am Ende handelt es sich dann um Streubomben. Die treffen laut dem Bericht, der aktuell rausgekommen ist, oft Zivilisten, über 1000 Opfer. Das ist trauriger Rekord.
70% haben überlebt, aber sie behalten oft schwerste Verletzungen zurück und werden danach dann auch oft noch Opfer von Diskriminierung, wenn sie zum Beispiel ein Bein oder einen Arm verloren haben.
Das sagt Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Mehr zu diesem Bericht und diesem Rekord und warum man nicht endlich auf Streubomben verzichtet, das klären wir jetzt. Außerdem schauen wir uns an, wo in Deutschland eigentlich Gelder gekürzt werden sollen. 30 Milliarden Euro an der Zahl, das steht so im ersten Entwurf.
Digitalisierungsprojekte werden gekürzt, wo man eigentlich denken würde, was? Ich meine, Digitalisierung ist die Zukunft. Bei den Freiwilligendiensten wird es weniger Unterstützung geben. Ebenso bei den Zuschüssen zur Rente, zur Pflege und beim Elterngeld.
Um ein paar Beispiele zu nennen, Volker Finthammer ist das aus dem Hauptstadtstudio, wo noch gekürzt werden soll und warum überhaupt so viel gespart werden muss. Das erfahrt ihr jetzt und wir checken, wann zieht wer in Europa eigentlich von zu Hause aus? Auch da gibt's neue Daten und warum. Also, viele Ws am Dienstag, den 5.9. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Streubomben sind seit 2010 von vielen Ländern verboten. Aber auch heute noch sterben sehr, sehr viele Menschen oder verletzen sich schwer, wenn sie eben auf diese alte Streumunition stoßen. Und das, weil diese Streubomben vor allen Dingen auch immer noch eingesetzt werden. Also klar, es gibt die, die einfach jahrelang rumliegen, aber es gibt auch die, die neu eingesetzt werden, etwa im Ukraine-Krieg. Laut dem neuesten Bericht der Hilfsorganisation Handicap International sind die Opferzahlen so hoch wie noch nie seit 2010. Seitdem gibt es nämlich die Berichte von dieser Organisation zu dieser Streumunition. Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Wie viele Menschen sind denn jetzt gestorben durch diese Streumunition oder sind verletzt worden?
Letztes Jahr wurden insgesamt fast 1200 neue Opfer von Streumunition registriert. Fast alles waren Zivilistinnen oder Zivilisten. 70% haben überlebt, aber sie behalten oft schwerste Verletzungen zurück und werden danach dann auch oft noch Opfer von Diskriminierung, wenn sie zum Beispiel ein Bein oder einen Arm verloren haben.
Ja, hängen diese hohen Opferzahlen vor allen Dingen mit dem Krieg in der Ukraine zusammen?
Ja, rund 900 aller Verletzten und Getöteten gab es letztes Jahr in der Ukraine, die meisten durch direkte Angriffe mit Streumunition. Auch in Syrien und zum ersten Mal auch in Myanmar wurden Opfer von solchen Angriffen registriert. Man muss sagen, die genaue Zahl ist unklar. Es dürfte eine große Dunkelziffer geben wegen der Informationslage im Krieg und weil eben auch noch mit Jahren Verspätung immer wieder Menschen Opfer von alten Streumunitionsblindgängern werden.
Ja, wie oft kommt sowas denn eigentlich noch vor? Also das alte Streumunition explodiert.
Generell ist die Gefahr hoch dafür, dass Streubomben zu so einer Art tickender Zeitbombe werden. Das ist ja genau das Ziel dieser Waffen, dass sie nicht direkt nach dem Aufprall explodieren, sondern sich dann erstmal in kleinere Sprengkörper aufteilen, die dann mit etwas Verzögerung explodieren, also quasi in einem zweiten Schritt. Mit diesem Prinzip kann dann eine größere Fläche getroffen werden als mit anderer Munition. Das geht aber in bis zu 40% der Fälle schief, wenn sich die Streumunition nicht wie geplant verteilt und zweimal explodiert, sondern dann noch scharf herumliegt, bis da dann jemand rangeht, zum Beispiel Kinder. Und letztes Jahr wurden insgesamt 185 Tote und Verletzte durch Kontakte mit solchen alten Streubomben registriert in 7 Ländern. Mary Wareham von Human Rights Watch war am Schreiben des Berichts dazu beteiligt und sagt:
Diese Bomben explodieren oftmals nicht wie vorgesehen beim Aufprall und wirken wie Landminen, die so lange tödlich sind, bis sie geräumt werden oder bis jemand berührt und sie explodieren. Die Opfer dieser Blindgänger stammen also aus Ländern, wo ihr Einsatz bereits Jahrzehnte zurückliegt. Aus Laos, Afghanistan, Irak, Jemen. Diese Länder leiden noch immer unter den Folgen dieser Waffen. Es ist also doppelt enttäuschend, dass Streumunition heute weiter eingesetzt wird.
Es haben nämlich immer noch nicht alle Länder auf der Welt Streumunition verboten. Russland und die Ukraine zum Beispiel nicht.
Wie ist es im Ukraine-Krieg? Wer benutzt da diese Streumunition?
NGOs machen die russischen Angriffe für die meisten Streubombenopfer verantwortlich, aber auch die Ukraine setzt Streumunition ein und tötet Menschen. Die Ukraine hat im Juli auch von den USA Streumunition geliefert bekommen. Die USA sind diesem Verbotsabkommen bisher nämlich auch noch nicht beigetreten.
Das heißt, die Ukraine verseucht im schlimmsten Fall ihr eigenes Gebiet mit Streumunition?
Ja, deswegen verurteilt auch Handicap International diese Lieferung der USA an die Ukraine deswegen scharf. Und sie kritisiert auch die deutsche Regierung, weil sie das zugelassen hat. Deutschland hat das Abkommen zum Verbot von Streumunition unterzeichnet und sollte jeden neuen Einsatz verurteilen, sagt die NGO, weil es eben Langzeitfolgen hat, wenn solche Waffen eingesetzt werden. Handicap International schreibt in seinem Bericht, die USA hätten zwar gesagt, dass ihre Streumunition nur eine rund 2%ige Versagerquote habe. Die NGO vermisst aber genaue Erklärungen oder Beweise dazu, wie das garantiert werden soll, damit nicht große Gebiete in der Ukraine auf lange Zeit mit solchen Streubombenblindgängern verseucht werden.
Laut einem neuen Bericht von Handicap International sind letztes Jahr so viele Menschen durch Streumunition verletzt oder getötet worden wie noch nie seit dem Verbot dieser Waffen. 2010 war das. Ein großer Teil der Opfer geht auf den Ukraine-Krieg zurück. Infos waren das von Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
445,7 Milliarden Euro. So viel will die Bundesregierung im nächsten Jahr ausgeben. Das ist ziemlich viel, könnte man denken. Und zwar für Schulen, für Unis, für die Bundeswehr, für Krankenhäuser, für alles, was wir als Gesellschaft eben brauchen. 445,7 Milliarden Euro. Das sind aber trotzdem 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Finanzminister Christian Lindner, der möchte sparen, nachdem wir in den vergangenen Jahren wegen Corona und der Energiekrise ordentlich Geld ausgegeben haben.
Wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens.
Heute gab es die erste Debatte über den Haushalt 2024 im Bundestag. Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. Warum sagt Finanzminister Lindner, wir müssen jetzt unbedingt sparen?
Naja, das ist ganz einfach, Jenny. Seit 2011 steht bei uns im Grundgesetz die sogenannte Schuldenbremse. Und die erlaubt tatsächlich nur, dass man nicht wesentlich mehr ausgibt, als man einnimmt. Und Ausnahmen gibt es nur in bestimmten Krisensituationen. Und die haben wir erlebt mit der Corona-Krise oder jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine. Da gab es dann die rechtliche Möglichkeit, davon abzuweichen, deutlich mehr Schulden aufzunehmen. Das waren ja dann mal schnell einige hundert Milliarden, die da aufgenommen wurden für die Bundeswehr oder für Corona. Aber jetzt haben wir keine außergewöhnliche Situation mehr. Jetzt haben wir einen leichten wirtschaftlichen Einbruch, aber der erlaubt es nicht, dass man über das Maß der Schuldenbremse, das nun mal im Grundgesetz verankert ist, hinausgeht. Und deshalb muss er auf die Bremse treten in allen Bereichen. Und das gefällt natürlich den wenigsten.
Alle Ministerien außer das Verteidigungsministerium mussten auch vorlegen, wo sie einsparen möchten. Hast du mal ein, zwei Beispiele für uns, was uns am Ende auch betrifft, also wo wir das spüren würden, wo man einsparen möchte?
Nö, das geht tatsächlich quer durch die Bank. Also beispielsweise angefangen bei der Sportförderung, die jetzt gekürzt wird. Die Verbände beklagen das schon, weil dann weniger Initiativen ergriffen werden. Und denken wir an die letzten Medaillenspiegel, die waren ja alles andere als hervorragend. Auch Digitalisierungsprojekte werden gekürzt, wo man eigentlich denken würde, was? Ich meine, Digitalisierung ist die Zukunft. Bei den Freiwilligendiensten wird es weniger Unterstützung geben. Ebenso bei den Zuschüssen zur Rente, zur Pflege und beim Elterngeld. Manches fällt da nicht direkt auf, weil es andere Quellen gibt, wo man sich da bedienen kann, sodass es die Bürger nicht unmittelbar spüren. Aber eben in diesen vielen Bereichen wird gekürzt. Die Kindergrundsicherung ist ja auch nicht so hoch ausgefallen, wie das Familienministerium das wollte. Da war ja mal von 12 Milliarden die Rede. Jetzt sollen es 2,4 Milliarden sein. Und du hast es ja schon gesagt, bis auf den Verteidigungsetat mussten alle bluten. Und das wird man im Haushaltsverzug im kommenden Jahr dann doch an vielen Bereichen spüren.
Wie ordnest du das denn ein? Also plant die Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf jetzt zu viele Einsparungen oder ist das notwendig?
Ich würde schon sagen, formal kommt man an diesen Einsparungen nicht vorbei. Das verlangt ja eben, wie ich gesagt habe, schon tatsächlich die Schuldenbremse, weil die Situation, die ökonomische Situation nicht außergewöhnlich ist, dass man die umgehen kann. Aber ich glaube schon, dass die Koalition andere Prioritäten hätten setzen können. Beispielsweise bei der Digitalisierung, das habe ich ja schon erwähnt, oder bei den Bildung, bei der Investition. Den Rasenmäher anzusetzen, wie man das hier getan hat, das bringt da in Teilen wenig, dient ja wahrscheinlich eher der koalitionsinternen Gerechtigkeit. Wir kennen ja all die Streit. Punkte, die zwischen den Ampelpartnern aufgemacht werden. Aber mit Fortschritt hat das, glaube ich, in Teilen wenig zu tun. Den hatte man sich ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben. Am Ende geht es eher um den Koalitionsfrieden als um den Fortschritt.
Die Bundesregierung, der Bundestag diskutiert in dieser Woche über diesen Haushaltsentwurf. Wie geht es denn da jetzt weiter? Meinst du, es kommen noch viele Änderungen?
Also, dass Änderungen kommen, davon kann man schon ausgehen. Fragte ich nur, wie weitreichend die am Ende sind. Nach dieser Woche beginnt ja die eigentliche parlamentarische Beratung in den Ausschüssen. Und erst Ende November, Anfang Dezember dürfte dann die finale Version vorliegen. Und dann weiß man auch, wie viel Geld man wirklich hat, weil bis dahin die Herbstschätzung der Steuerschätzung vorliegt und die erlaubt dann eine neue Bewertung. Alles andere hängt dann jetzt im Wesentlichen vom Umgang der Koalition untereinander ab. Also, schafft man es sich, die Prioritäten noch einmal zu verändern, auf Details zu verständigen. Und da möchte ich aber schon auch sagen, das werden dann eher wirklich Detailpunkte sein als wirklich großartige Änderungen oder grundsätzliche Verschiebungen. Es sei denn, da kommt noch was Unerwartetes auf uns zu.
Das sagt Volker Fintamer aus unserem Hauptstadtstudio über die Einsparungen im Haushalt 2024. Es soll auf jeden Fall gespart werden. Die Rede ist von 30 Milliarden Euro.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ja echt spannend. Gut zwei Wochen ist es jetzt her, dass der spanische Nationalmannschaft der Frauen, dass sie die WM gewonnen haben. Und dann gab es die Siegerehrung. Der große Aufreger, der spanische Verbandspräsident Rubiales, hat eine der Spielerinnen auf den Mund geküsst. Sie hat auch später gesagt, das wollte ich nicht. Dann gab es Diskussionen in Spanien über das Verhalten von Rubiales. Es gab auch Rücktrittsforderungen.
Rubiales, dimite!
Dafür sind Leute auf die Straße gegangen. Er selber hat aber gesagt, nee, also ich trete nicht zurück.
No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Die spanische Nationalmannschaft der Frauen hat gesagt, also solange der im Amt ist, werden wir nicht mehr spielen und nicht mehr quasi antreten. Es gab allerdings auch Unterstützung für ihn, das will ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Gestern hat die spanische Fußballnationalmannschaft der Männer das Verhalten von Rubiales verurteilt und heute hat sich der spanische Fußballverband in einer Erklärung von seinem Präsidenten distanziert und will laut spanischen Medien den umstrittenen Nationaltrainer der Frauen auch entlassen. Darüber sprechen wir mit unserem Spanien-Korrespondenten Marc Hoffmann. Lass uns erstmal über Rubiales sprechen. Was hat der Verband da jetzt genau gesagt?
Ja, der Verband hat nochmal in ganz, ganz für mich überraschend klaren Worten um Verzeihung gebeten und sich quasi an die Weltfußballöffentlichkeit gewendet. Interimsboss Pedro Rocha sprach von einem inakzeptablen Verhalten von Rubiales und dieses Verhalten, das repräsentiere eben nicht die Werte des Verbandes und der gesamten spanischen Gesellschaft. Und Rubiales sei nun für seine Handlungen und das, was er da getan hat im August, allein verantwortlich und müsse sich bei allen laufenden Verfahren, die da anstehen, auch verantworten. Ich habe das Gefühl, der Fußballverband, der will sich noch mal mehr und deutlicher von Rubiales distanzieren. Und man hat so den Eindruck, hier wird vorgearbeitet.
Hast du das Gefühl, dass man ihn jetzt wirklich auch loswerden will?
Also, dass man ihn nicht mehr an der Spitze haben will und wollte, das haben sie auch in den vergangenen Tagen und Wochen schon deutlich gemacht. Aber das ist jetzt doch nochmal eine deutlichere Sprache. Und ich denke, da führt auch kein Weg mehr vorbei. Also die öffentliche Meinung und Haltung ist hier in Spanien jedenfalls sehr klar. Rubiales sei eben nicht mehr tragbar als oberster Vertreter und Repräsentant für den spanischen Fußball. Hat ja auch viel internationale Aufmerksamkeit bekommen. Und auch die Regierung hat immer klar gemacht, wir werden alle Möglichkeiten ergreifen, um ihn da aus dem Amt zu kriegen. Es liegt aber am Verband selbst. Die könnten ihn eigentlich nur rausschmeißen per Misstrauensvotum. Müsste die Verbandsrunde, die große, beschließen, hat sie aber bisher nicht, weil es bisher eben noch keine Mehrheit dafür gab. Ich habe jetzt den Eindruck, es könnte so ganz langsam kippen.
Der Verband will ja ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales einleiten. Man will da mit der FIFA kooperieren, die ebenfalls auch ein Verfahren gegen ihn eingeleitet hat. Warum wählt man jetzt diesen Weg und wovon hängt das jetzt ab, ob er bleibt oder gehen muss?
Ja, das sind ganz viele Stellschrauben. Es ist auch ein bisschen kompliziert, weil Sportrecht ist in Spanien auch noch mal eine Nummer komplizierter. Also wir haben als wichtigen Player die Regierung, die hat klar gemacht, wir werden alles tun, um ihn aus dem Amt zu holen. Mit der obersten Sportbehörde haben sie sich an das oberste Sportgericht gewendet und gesagt, hier bitte untersucht das. Und da läuft jetzt auch schon ein Verfahren. Allerdings nur wegen, Zitat, schwerem Fehlverhalten und nicht wegen Machtmissbrauch. Könnte am Ende eine Sperre von 2 Jahren maximal rauskommen. Parallel haben wir noch die FIFA, die untersucht auch ein Disziplinarverfahren. Müssen wir mal gucken, was am Ende da rauskommt. Und dann aber eben, und das ist für mich das Wahrscheinlichste, dass der Verband selbst da Mittel ergreift. Und wie schon angesprochen, das, was ich jetzt sehe, das wäre das klare Misstrauensvotum der Verbandsversammlung. Das ist für mich so das, was am einfachsten umzusetzen wäre. Aber das ist jetzt reine Spekulation, ob es wirklich passiert.
Spanische Medien haben heute außerdem schon darüber berichtet, dass der Verband den Trainer Wilder entlassen will. Was hat da denn den Ausschlag gegeben und inwiefern hängt das auch wiederum mit diesem Fall Rubiales zusammen?
Ja, entlassen will und das jetzt auch tut. Also das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Es ist wirklich fix. Die Entscheidung ist gefallen. Wilder war lange angezählt und ist jetzt eben kein Trainer mehr, weil er ist ein Vertrauter von Rubiales. Die haben zusammen, Rubiales und Trainer Wilder, in den vergangenen Jahren erfolgreich das Frauen-WM-Team aufgebaut, geschmiedet. Aber es gab auch immer harte Kritik an seinem Führungsstil. Und da gab es zum Beispiel im vergangenen Jahr den Aufstand der 15 Nationalspielerinnen. Die haben gesagt, er geht oder wir. Er blieb, führte das Team zum Titel, aber auch nach dem Kuss von Rubiales und seinem generellen Verhalten und seiner Nicht-Rücktrittsrede hat sich Wilder nie klar distanziert und deswegen heute eben die Entscheidung, dass er nicht mehr Trainer ist. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, quasi wie der Verband versucht, in eine neue Zukunft zu segeln und so einen Neustart zu versuchen.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht. Marc Hoffmann war das für uns aus Spanien berichtet. Eine Sache können wir aber auf jeden Fall noch raushauen. Spannende Info. Es soll jetzt auch eine Nachfolgerin geben und damit habe ich schon verraten von Wilder. Es wird eine Frau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist auf jeden Fall erstmal praktisch, wenn man zu Hause wohnt bei den Eltern. Der Kühlschrank ist meistens voll. Manchmal hat man auch das Glück, dass einem noch die Wäsche gewaschen wird. Außerdem spart man Geld für die Miete, Heizung, Strom, Internet muss man sich auch nicht drum kümmern. Aber irgendwann verlässt man dann doch dieses Nest in Deutschland. Im Schnitt im Alter von 24 Jahren. Das zeigen neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und Frauen ziehen im Durchschnitt früher aus als Männer. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich die Gründe angeschaut, warum das so ist und wie Deutschland eigentlich so aussieht im europäischen Vergleich. Johannes, die Deutschen, sind die mit 24 jetzt eher früh dran oder spät?
Ja, so im Mittelfeld. Also noch deutlich früher ziehen die Leute in den skandinavischen Ländern von zu Hause aus. In Finnland, Schweden und in Dänemark sind dann die Söhne und Töchter so um die 21 Jahre erst alt, wenn sie ausziehen. Deutschland, wie gesagt, mit 24 eher so in der Mitte. Und in Südeuropa haben wir so das andere Extrem. Also da ist der Auszug oft ziemlich spät. Griechenland, Italien, Spanien, da sind wir so im Schnitt bei 30 Jahren, also 6 Jahre später als in Deutschland, finde ich schon, ja, eine ganz schöne Nummer.
Ja.
Und EU-weit, am spätesten ziehen die Leute in Kroatien aus, da liegt der Schnitt bei 33 Jahren.
Also wenn ich das so höre, dann höre ich da so ein Gefälle raus, Nord-Süd-Gefälle quasi. Warum gibt es da so deutliche Unterschiede?
Er hat verschiedene Gründe. Also Forschende, die das untersucht haben, die sagen, zum einen ist das kulturell bedingt, einfach weil in bestimmten Ländern es ja eher üblich ist, länger zu Hause zu wohnen mit den Eltern, teilweise auch noch mit den Großeltern. So wird das zum Beispiel für Kroatien erklärt. Forschende aus Frankfurt haben sich das auch mal genauer für Italien angeschaut. Mhm. Da ist das Durchschnittsalter beim Auszug ja 30 Jahre. Und die begründen das so, in Italien verdienen die Leute im Schnitt weniger Geld als in Deutschland. Und dazu kommen noch relativ hohe Mieten und ein ziemlich kleines Angebot an Mietwohnungen, weil es in Italien einfach üblicher als in Deutschland ist, eine Wohnung zu kaufen statt zu mieten. Und so können es sich selbst die, die vielleicht früher ausziehen wollen, vorher vielleicht noch gar nicht leisten.
Absolut verständlich. Das heißt, das Klischee so von den faulen jungen Leuten, die einfach möglichst lange zu Hause im Hotel Mama bleiben wollen, so richtig stimmt es dann nicht, ne?
Nee, genau. Es kommt natürlich auch immer sehr auf die Familie drauf an, ne, in die man so hineingeboren wird. Wir haben bei Deutschlandfunk Nova vor einer Weile mal mit Murat aus Darmstadt gesprochen. Der ist in einer türkischstämmigen Familie groß geworden und erst mit 32 Jahren von zu Hause ausgezogen, obwohl er eigentlich schon viel früher von zu Hause weg wollte, sagt er. Aber er hat uns erzählt, das sei einfach in seiner Familie, in seiner Community nicht vorgesehen gewesen, dass man eher früh von zu Hause auszieht, auch weil seine ganze Erziehung immer auf die Familie, auf die Gemeinschaft ausgerichtet gewesen ist.
Man lernt eher in der Community zu funktionieren. Und einem wird halt nicht mitgegeben, die Fähigkeiten als einzelständige Person, als Individuum groß zu werden. Und das hat mir halt sehr gefehlt. Und dadurch kam es halt auch erst sehr spät zum Auszug.
Mit 32 ist er dann in eine WG gezogen und war auch erstmal ziemlich überfordert von vielen Dingen, um die er sich dann selbst kümmern musste, klar. Genau. Er sagt vor allem überfordert von allem, was so mit Bürokratie, Behördengängen oder Papierkram zu tun hatte, aber trotz dieser Startschwierigkeiten ist er froh, dass er den Schritt gewagt hat, hat er uns erzählt.
In der ganzen Corona-Zeit war es ja auch so, dass viele Leute gesagt haben, hey, ich bin eigentlich Studentin oder Student, ich gehe aber wieder nach Hause, kann ich mir gerade nicht leisten, ne?
Ja, das war wirklich eine besondere Situation. Ne? Da sind viele wieder zurück zu ihren Eltern gezogen, vielleicht auch gar nicht erst ausgezogen, obwohl sie es eigentlich wollten, weil dann sowieso das ganze Lernen und Studieren ja von zu Hause aus gelaufen ist, weil man sich dann die extra Miete sparen konnte und vielleicht ja auch, um nicht im Lockdown oder bei den ganzen Corona-Maßnahmen alleine in der Wohnung hocken zu müssen, ne? Wenn man vielleicht in der neuen Unistadt sowieso noch keine neuen Freunde kennengelernt hat, durch die Corona-Zeit eben.
Wir haben ja schon gesagt, Frauen ziehen im Schnitt früher von zu Hause aus als Männer. Ja. Ist das überall so oder nur bei uns in Deutschland?
Das ist tatsächlich in der ganzen EU so.
Woran liegt das?
Also die ganz eindeutige und wissenschaftlich fundierte Antwort darauf habe ich jetzt nicht gefunden. Aber Jugendforscherinnen und Forscher, die vermuten, dass das unter anderem daran liegt, dass Frauen generell im Schnitt früher selbstständig werden als Männer, auch in anderen Bereichen und sich deshalb auch früher von ihren Eltern lösen wollen. Außerdem finden Frauen früher feste Partner und ziehen dann auch entsprechend früher mit ihm oder mit ihr zusammen. Und deswegen ist es tatsächlich in allen EU-Ländern so, dass Männer länger im Elternhaus bleiben als die Frauen. Im Schnitt bleiben die Männer 2 Jahre länger.
Ja, dann können wir jetzt hier einen kleinen Test machen. Wann bist du denn zu Hause ausgezogen?
19.
Ich auch.
Ja, guck mal.
Direkt so nach dem Abi mäßig, ne? Einfach dann zum Studieren. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben uns angeguckt, wann ziehen die Menschen zu Hause aus und wie ist es auch im europäischen Vergleich?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zug oder Fahrrad statt Auto, Gemüse statt Fleisch oder den Jutebeutel statt die Plastiktüte. Eigentlich wissen wir ja ganz gut, wie das geht, sich umweltbewusst zu verhalten. Manchmal ist man einfach zu bequem, diese Dinge umzusetzen, aber nicht immer. Es gibt auch andere Faktoren, die es uns erschweren, dass wir uns vielleicht für die klimabewusste Variante entscheiden. Manchmal ist zum Beispiel das umweltfreundliche Produkt einfach total teuer oder die Beschaffung von Dingen ist schwieriger. An der Uni Hohenheim hat eine Gruppe von Studierenden vor kurzem untersucht, wie groß ist eigentlich die Bereitschaft von Leuten zu nachhaltigem Verhalten und wovon hängt das ab, ob wir das am Ende tatsächlich in die Praxis umsetzen. Und mit dieser Frage hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner beschäftigt.
Wir haben verschiedene Kriterien für unsere Lieferanten. Ganz oben steht natürlich die Verpackung. Wie kommt das hier an? Also möglichst wenig Einwegverpackung. Plastik am besten gar nicht. Und dann ist natürlich auch uns wichtig, dass es Bioqualität hat, dass es möglichst kurze Lieferwege sind.
Christine hat sich vor ein paar Jahren mit 2 Bekannten selbstständig gemacht. Die 3 haben in Frankfurt einen Unverpacktladen aufgemacht. Das hat sie den Kollegen vom Hessischen Rundfunk erzählt. Die Lage ist gut, der Laden ist schön und hell und das Sortiment wird ansprechend präsentiert.
Ich finde gerade so im Nachhaltigkeitsbereich ist es wichtig, dass man nicht mit so einer getragenen Schwere daherkommt, sondern dass man einfach zeigt, okay, es macht halt auch Spaß, wir haben coole Produkte, wir haben hier Spaß im Café, kommt vorbei, lasst euch anstecken.
Und wie sich die Leute anstecken lassen, das wollte Laura Henn vor kurzem herausfinden. Sie ist Juniorprofessorin für nachhaltiges Handeln und Wirtschaften an der Uni Hohenheim und mit ihren Studierenden hat sie bei einer Reihe von Probanden untersucht, wie deren grundsätzliche Bereitschaft zu nachhaltigem Verhalten ist und was es braucht, damit sie am Ende auch tatsächlich umweltgerecht handeln. Und bei den Unverpacktläden hat sie festgestellt, dass zwar eine gewisse Schwelle da ist, die aber relativ niedrig liegt.
Das ist was leicht fällt, wenn man gelernt hat, wie es geht. Der Kundschaft im Unverpacktladen ist das natürlich leicht gefallen, weil die haben sich überlegt, welche meiner Tupperboxen oder Gläser oder Behälter sind denn geeignet und was will ich denn da genau kaufen.
Das heißt, die Leute müssen halt wissen, dass der Einkauf hier ein bisschen anders aussieht als im herkömmlichen Supermarkt. Aber wenn dieses Wissen da ist, dann klappt das schon. Und?
In der Regel sind die Unverpacktläden natürlich hervorragend vorbereitet und wissen genau, wie man das neuen Leuten erklärt.
In einigen anderen Bereichen hatten die Probanden aber deutlich größere Schwierigkeiten, sich einzuschränken.
Schwer fällt vielen Leuten eben auf Flugreisen zu verzichten. Das ist schon was, wenn ich im Prinzip auch den Urlaub habe, dann zu sagen, nee, ich mache einen Fahrradurlaub in der Region, ich fliege nicht irgendwie nach Mallorca oder auf die Bahamas. Das ist für viele Leute eine Ausnahmesituation.
Und das hat jetzt verschiedene Gründe. Zum einen geht es ja beim Reisen um Spaß und Erholung und gerade nicht um den Alltag, in dem viele eher bereit sind, auf Umweltschutz zu achten. Und zum anderen liegt es an äußeren Faktoren, wie zum Beispiel am Preis.
Zum Beispiel sind Flugreisen oft auch einfach unverhältnismäßig billig. Also die nachhaltigere Mobilitätsoption, eine Zugreise, ist dann oft deutlich teurer und ja auch zeitaufwendiger, als eben mit dem Flugzeug zu verreisen.
Viele Leute haben grundsätzlich nichts dagegen, sich klima- oder umweltschonend zu verhalten. Viele sind sogar hochgradig motiviert. Aber wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, dass es sich auch lohnt. Zum Essen etwa kaufen viele Leute vegetarisch oder vegan ein, weil es eben schmeckt. Und genau darum, dass nachhaltige Produkte eine gute Wahl sind, sollten wir uns auch in allen anderen Bereichen kümmern, meint Laura Henn.
Es sollte die einfachste, vielleicht auch die günstigste, die anerkannte, die normale Entscheidung sein, sich nachhaltig zu verhalten. Und wer trotzdem über die Stränge schlagen will, das müsste extra kosten. Und es ist eine gesellschaftliche und politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Strukturen, in denen wir leben, so sind, dass nachhaltiges Verhalten einfach ist.
Dafür gibt es jetzt natürlich bereits Ansätze. Der CO2-Preis etwa macht bestimmte nicht nachhaltige Produkte und Dienstleistungen einfach teurer und energiesparende günstiger. Laura Henn hat aber noch ein paar andere Ideen, wie wir dahin kommen, dass nachhaltiges Verhalten mehr Spaß macht als nicht nachhaltiges.
Das ist natürlich auch wieder sehr individuell, was einem Spaß macht oder was nicht Spaß macht. Aber zum Beispiel ein gut funktionierender öffentlicher Personenverkehr ist ja was total Erholsames. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute es wirklich mehr genießen, 8 Stunden im Auto zu sitzen, als 8 Stunden in einem gut funktionierenden, schön klimatisierten Zug zu sitzen, wo es vielleicht auch Verpflegung gibt, wo man dösen kann, wo man arbeiten kann. Also wo man einfach seinen Interessen nachgehen kann und währenddessen mobil ist und dann irgendwann an einem Ziel ankommt, wo man hin wollte.
Stimmt, das nicht zu wollen ist tatsächlich kaum vorstellbar. Damit es aber auch funktioniert, brauchen wir jetzt nur noch eines: günstige und zuverlässige Züge.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.